Meine sehr geehrten Damen und Herren,
wir kommen zum Tagesordnungspunkt 20.
In dieser Sache besteht dringender Handlungsbedarf.
Das ist eine Mehrheit.
Der Bundesrat hat eben einstimmig die Grundgesetzänderung beschlossen.
Zuerst nochmal vielen Dank, Frau Botschafterin, dass wir den Podcast bei Ihnen aufnehmen dürfen.
Sehr gerne.
Sie bekommen, Frau Botschafterin, tagtäglich mit, wie sich die Pandemie auf Frankreich, auf Deutschland, auf das Zusammenleben auswirkt. Aber was hat sich seit März in Ihrem persönlichen Arbeitsalltag, in Ihrem Leben verändert?
Sehr viel eigentlich, sehr, sehr viel. Denn es gibt große Einschränkungen in der Mobilität. Und für einen Botschafter, eine Botschafterin in Deutschland genügt es eben nicht, dass man hier in Berlin arbeitet, sondern man muss sich, man muss verreisen, man muss in die Bundesländer gehen und sich an Ort und Stelle mit den Gesprächspartnern austauschen. Und das mache ich fast nicht mehr. Also das habe ich ein bisschen im Juni, Juli, September noch gemacht, ein bisschen im Oktober, aber in einem in einer sehr gestrengten Maße und jetzt eben nicht mehr, denn ich glaube, die Regel ist, dass man sich, dass man die Kontakte reduziert. Also habe ich meistens Gespräche mit nur einem, zwei Partnern maximal hier in der Botschaft und ja, wie gesagt, hauptsächlich in Berlin. Also in dieser Hinsicht hat sich sehr viel geändert. Dann hat sich natürlich, ja, im März war es sehr, sehr brutal. Da haben wir fast von einem Tag zum anderen hier alles geändert in unserer Arbeitsorganisation. Da waren ja ab dem 16. März waren anstatt 220 Menschen hier in diesem Gebäude nur noch 10 oder 12. Die anderen waren zu Hause und wir haben dann mit Telefon oder Video gearbeitet. In dieser Hinsicht haben wir uns auch verbessert in der Zwischenzeit. Ja, also im Großen und Ganzen hat sich ja sehr viel verändert, auf jeden Fall.
Wir haben uns in Deutschland, auch gerade in Baden-Württemberg, zeitweise große Sorgen gemacht und haben besorgt zu unseren französischen Freunden über den Rhein geschaut. Wie hat sich die Situation in den vergangenen Wochen entwickelt und wie unterscheiden sich die Entwicklungen in der Pandemie in Deutschland und in Frankreich? Sie erleben es ja, weil Sie eben jetzt hier in Berlin Botschafterin sind, aber trotzdem den engsten Kontakt zu Frankreich haben. Und was können wir Deutschen von Frankreich lernen?
Ja, ich glaube, dass wir viel voneinander lernen können. Aber ich glaube auch, dass wir nicht allzu sehr vergleichen sollten. Es geschieht, glaube ich, in einer fast übertriebenen Art und Weise bei uns, dass man ständig nach Deutschland schaut. Und das finde ich gut, aber es läuft immer darauf hinaus, dass man sagt, alles ist in Frankreich schlecht und alles ist in Deutschland richtig. Und ich glaube, das kann man nicht so vereinfachen. Es gibt auch Elemente, die einfach dem Zufall zuzuschreiben sind. Und da sagte vor einigen Monaten schon Professor Drosten, der hier einer der größten Experte ist. Und er hatte auch gesagt, ja, es war ein Zufall, dass zum Beispiel in Frankreich die ersten Cluster sich auf eine bestimmte Art entwickelt haben. Ich denke an Mulhouse, das ist ja ganz in der Nähe von Baden-Württemberg, dass da auch ältere Menschen getroffen wurden. Die meisten waren ja älter als 60. In Deutschland war es anders. Ich denke an einige Cluster, wie zum Beispiel diese die Menschen, die in Ischgl Skiurlaub gemacht haben, das waren eher Jüngere. Und ja, also dann sind da waren einige Elemente, wie gesagt, die dem Zufall gehören, die man auch nicht sehr noch nicht so gut analysieren kann. In den letzten Wochen und Tagen hat man beobachtet, dass wir in Frankreich eine etwas bessere Situation haben. Hier höre ich, dass man sich die Frage stellt, vielleicht hätten wir Deutschen wie die Franzosen die Geschäfte zumachen sollen, vielleicht hätten wir ein schärferes Lockdown. Aber es ist auch nicht so, dass man mit Sicherheit sagen könnte, die bessere Situation oder die besseren Zahlen in Frankreich sind auf die Couvre-feu, also die Sperre, ja, die Ausgangssperre, ja, zurückzuführen ab 9 Uhr, dann muss man zu Hause bleiben. Oder ist es, weil die Mobilität auf 1 Kilometer beschränkt ist? Also man weiß nicht genau, welches Argument, welches Element die größte Wirkung hat. Denn es ist anders in jedem Land. Bei uns ist auch die Anzahl von Menschen am selben Ort viel größer, die Densité, also die,
die Dichte.
Die Dichte, ja, der Bewohner. Zum Beispiel, wenn Sie Paris und Berlin vergleichen, da haben Sie dieselbe Anzahl von Menschen in einem Raum, der bei uns 8-mal kleiner ist. Also es ist natürlich ganz anders, wenn Menschen in den Straßen spazieren gehen, bummeln gehen, dann haben sie sofort eine größere Densität und dann vielleicht ein höheres Risiko. Also wie gesagt, wir sind kulturell auch anders, vielleicht auch in dem Verhalten zueinander, in der Nähe und Berührung. Manche denken, die Tatsache, dass man la bise macht, dass man sich küsst in Frankreich, um Hallo zu sagen, könnte auch dazu beigetragen haben. Also schwer zu sagen. Ich glaube, es gibt vieles, das man noch nicht genau kennt über diese Pandemie. Deshalb kann man natürlich immer voneinander lernen, aber man sollte nicht zu schnell zu dem Schluss kommen, das ist besser hier oder das ist oder alles richtig auf einer Seite und alles falsch auf der anderen Seite.
Dankeschön. Also ich muss gestehen, ich schaue regelmäßig auf die Zahlen in Frankreich, die ich von der AES regelmäßig bekomme und freue mich, dass jetzt die Infektionszahlen deutlich nach unten gehen. Also das beruhigt uns in Baden-Württemberg sehr. Ich komme aus der Nähe von Heidelberg und für mich ist es dann ein Katzensprung, dass ich von zu Hause nach Frankreich fahre. Und so geht es vielen Menschen in der engeren und weiteren Grenzregion. Und im März mussten wir etwas erleben, was wir gar nicht mehr kannten, dass wir geschlossene Grenzen haben. Sind Grenzen sinnvoll? Brauchen wir Grenzen noch? Oder sollten wir denn eben unsere grenzenlose Partnerschaft fast ohne Grenzen leben?
Ja, das ist eine wichtige Frage. Das war damals im März ein sehr schwerer Schritt gewesen, aber war wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund zu verstehen, dass damals viele Länder von der Situation irgendwie überfordert gewesen sind. Da war wahrscheinlich eine bisschen Panik da. Und es ist auch ein Bereich, wo es keine europäische Kompetenz gibt. Und da hat jeder sehr national reagiert. Aber es ist natürlich bedauerlich. Wir legen einen großen Wert auf die bürgerlichen Freiheiten, wie die Freizügigkeit im europäischen Raum ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und wir möchten wirklich alles tun, damit die Grenzen offen bleiben. Und da ist die Zusammenarbeit, glaube ich, sehr gut. Wir haben beide auf beiden Seiten viel gelernt von dem, was im März passiert ist. Und was wir davon in Erinnerung behalten wollen, ist nicht nur diesen schmerzhaften Schritt der Grenzen, die auf einmal geschlossen waren, sondern eher, würde ich sagen, die Unterstützung, denn die Grenzen waren nicht zu, als Patienten in Deutschland aufgenommen worden sind. Und so ist es auch heute, dass wir auch einige deutsche Patienten bei uns aufnehmen. Und ich glaube, es zeigt, dass die Zusammenarbeit doch wichtiger ist. Und in dieser Hinsicht ist die Freizügigkeit natürlich auch von großer Bedeutung.
Ich kann das nur bestätigen, Frau Botschafterin, dass wir aus der Zeit der ersten Welle viel gelernt haben. Und wir haben es bei der zweiten Welle, haben wir in Deutschland glücklicherweise die Grenzen nicht geschlossen. Wir haben einen pragmatischen Weg gewählt, die sogenannte 24-Stunden-Regelung eingeführt, dass die Grenzgängerinnen und Grenzgänger, die dann eben kürzer als 24 Stunden sich dann eben auf beiden Seiten der Grenze aufhalten, dass sie dann eben nicht in Quarantäne müssen. Ich finde, es hat sich bewährt. Wie ist Ihr Eindruck? Und haben wir ausreichend genug von der ersten Welle auch gelernt?
Ja, ich glaube, es ist uns wirklich gemeinsam gelungen, aus der ersten Welle Lehren für die Grenzregionen zu ziehen. So treffen sich beispielsweise die Präfektin der Region Grand Est und die deutschen Behörden der Grenzländer sowie auch BMI, BMG und AA und Auswärtiges Amt seit 11 Wochen wöchentlich per Videokonferenz, um sich über die Modalitäten der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und auch über jede neue Dimension dieses Krisenmanagements auszutauschen und auch vorausschauend zu informieren. Also ich glaube, dieses wöchentliche Treffen ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie die deutsch-französische Zusammenarbeit in dieser Krisenzeit gestärkt wurde. Und weil wir die Ankunft dieser zweiten Welle besser antizipiert haben auf beiden Seiten, haben wir vor allem gelernt, gemeinsam zu agieren, sowohl auf lokaler als auch auf nationaler Ebene. Die Kommunikation zwischen der Region Grand Est und den deutschen Grenzländern Baden-Württemberg, Saarland, Rheinland-Pfalz wurde wirklich weiter vertieft. Und man darf nicht vergessen, in derselben Zeit tauschen sich fast täglich die Gesundheitsminister. Und wenn Präsident Macron und die Bundeskanzlerin sich austauschen, und das geschieht mindestens zwei oder dreimal jede Woche, da ist die Pandemie natürlich immer Thema Nummer eins. Und da möchte man sich wirklich sehr gut koordinieren. Ich glaube, das ist wirklich ein Zeichen dafür. Auch die französischen Ministerien, wie gesagt, haben auch im Vorfeld der zweiten Welle die Kommunikation verstärkt und eben auch mit dem Willen wirklich bezüglich der Grenzen diese vorausschauende Maßnahmen treffen zu können. Und ja, ich glaube, da haben wir wirklich vieles erreicht.
Ich habe erfahren, dass Sie Deutschlehrerin waren und dass Sie auch als junge Schülerin an Austausch nach Deutschland dabei waren, so wie ich als junger Schüler dann eben auch in meiner Partnerstadt Lunéville war und dass ich da dann in anderthalb Wochen bei einer französischen Familie zu Gast war, hat mich dann eben für ein Leben geprägt, sodass ich dann eben dieses Jahr darunter gelitten habe, dass ich nicht ein einziges Mal nach Frankreich gekommen bin. Macht das etwas mit den jungen Menschen aus und mit den Französinnen, Franzosen und den Deutschen, dass diese prägenden Austausche dieses Jahr nicht stattgefunden haben? Verändert das etwas?
Ja, sicherlich. Und es stimmt auch schon, dass die Austausche zwischen deutschen und französischen Schülern, Schülerinnen jetzt in den letzten Monaten drastisch zurückgegangen sind. Aber der kulturelle Austausch steht nicht still. Als Beispiel möchte ich das Voltaire-Programm des deutsch-französischen Jugendwerks nennen. Im Moment sind 144 Schüler bzw. Schülerinnen, also 72 Tandems, denn das sind immer Tandems, in einem individuellen sechsmonatigen Austausch involviert. Das heißt, diese Jugendlichen wurden von der Pandemie nicht abgeschreckt und haben sich sehr mutig engagiert. Und vor ein paar Tagen habe ich mich mit dem Centre Français de Berlin, welches diese Austausche koordiniert und begleitet, das 20. Jubiläum des Voltaire-Programms online mitgefeiert. Und es war, glaube ich, sehr erfreulich. Und für die Klassenfahrten und Gruppenaustausche sieht natürlich die Lage im Moment ganz anders aus als sonst. Aber ja, man kann sich auch auf verschiedene Weisen austauschen. Die Klassen tun es jetzt per E-Mail, Chat, Videokonferenzen oder auch über die sozialen Netzwerke. Und sie bereiten auch die Austauschprogramme für nächstes Jahr. Also natürlich sieht es anders aus, aber die Kontakte sind da und der Wille ist auch da, sodass durch diese virtuellen Austausche man sich vielleicht noch mehr auf die physische Begegnung vorbereitet und freut. Alle Akteure in diesem Bereich bereiten sich auf nächstes Jahr vor. Im Elsass zum Beispiel sind meiner Kenntnis nach bereits 300 Bewerbungen da für einen individuellen Austausch mit Baden-Württemberg von der Schulverwaltung registriert worden. Also wie gesagt, der Wille, die Lust sind da und das ist ein gutes Zeichen. Und ich hoffe, dass es nicht zu lange dauert und dass diese Jugendlichen sich bald wirklich physisch treffen können.
Ja, danke schön. Das hoffe ich auch, dass sie sich bald wieder treffen können. Wie haben Sie als Botschafterin die Demonstration in den vor wenigen Tagen hier in Berlin erlebt, als es Tumulte gab hier in Berlin, als das dritte Bevölkerungsschutzgesetz im Bundestag und danach im Bundesrat beschlossen wurden? Kennen Sie sowas aus Berlin? Ich war sehr, ich war schockiert, als ich das gesehen habe, dass tausende Menschen gegen Maßnahmen zum Gesundheitsschutz demonstriert haben, das ohne Maske gemacht haben, Gewalt gegen Polizeibeamten und Polizeibeamte ausgeübt haben. Ich war schockiert. Wie haben Sie denn das gesehen?
Ja, ich wohne und arbeite hier am Pariser Platz und dieser Platz ist oft sehr belebt und wir können hier immer viele Demonstrationen aller Art beobachten. Gewalt ist natürlich nicht schön und auch nicht akzeptabel und nicht in Demonstrationen und noch weniger im Bundestag natürlich, aber meine Beobachtung ist, dass diese Demonstrationen doch nicht die Meinung der Mehrheit der deutschen Bevölkerung widerspiegeln. Und wenn ich richtig informiert bin, ich habe eine ARD-Umfrage gelesen oder zur Kenntnis genommen, dass 70% der deutschen Bevölkerung mit dem Kampf gegen die Epidemie getroffenen Entscheidungen einverstanden waren. Also würde ich sagen, das ist sehr, sehr wichtig. Und ja, natürlich gibt es immer besorgniserregende Ereignisse, Erscheinungen, wenn zum Beispiel rechtsextreme Bewegungen die Demonstrationen für ihre Zwecke instrumentalisieren. Bei uns gibt es nicht solche, es gibt Demonstrationen, aber aus anderen Gründen, nicht wegen oder gegen Corona-Maßnahmen. Vielleicht ist es darauf zurückzuführen, dass bei uns die erste Welle so gewaltig war und vielleicht sind die Bilder der Toten und der überlasteten Krankenhäuser in der Region Grand Est eben vielen im Bewusstsein geprägt geblieben, so dass man die Einschränkungen vielleicht besser akzeptiert. Nicht alle Menschen sind damit einverstanden. Im Hotelgewerbe oder Restaurants möchte man lieber arbeiten, aber man versteht es, denn man, wie gesagt, man weiß, wie schlimm die Pandemie dann sich auswirkt. Wir haben ja die Grenze der 50.000 Toten überschritten und das erklärt wahrscheinlich, dass wir eben gegen die Einschränkungen keine Demonstrationen haben.
Da können Sie froh sein. Also ich war sehr schockiert. Das habe ich so noch nicht erlebt. Und auch diese offene Gewalt gegen Sachen und gegen Beamten und Beamten der Sicherheitskräfte. Ich schaue aus dem Fenster und sehe, dass der Weihnachtsbaum auf dem Pariser Platz geschmückt wird, die Weihnachtszeit beginnt.
Ja.
Worauf freuen Sie sich denn in der Weihnachtszeit am meisten?
Meinen Sie im Allgemeinen oder dieses Jahr?
Dieses Jahr ganz
besonders.
Ja,
dieses Jahr ist natürlich etwas, es ist ein bisschen besonders. Also wir haben uns auch hier gefreut in der Botschaft, dass der riesige Weihnachtsbaum hier auf den Pariser Platz angefahren wurde. Jetzt wird er sorgfältig geschmückt und es wird bestimmt sehr schön aussehen wie jedes Jahr. Wir werden auch heute oder morgen hier in der Botschaft zwei Weihnachtsbäume haben. Das wird auch die Stimmung ein bisschen auf Weihnachten vorbereiten. Natürlich sieht es ein bisschen anders aus. Keiner weiß genau, wie er seine Urlaubszeit verbringen wollen dürfen. Vor einigen Wochen gefragt, dann war die Stimmung hier eher ein bisschen traurig, weil man gedacht hat, ich darf doch kein Risiko eingehen, indem ich meine Familie in Frankreich besuche, weil Frankreich fast als ganzes Risikogebiet war. Zurzeit ist es umgekehrt. Es gibt viel mehr Fälle hier in Berlin als in Frankreich, als in Paris. Also denkt man vielleicht, ja, ist vielleicht doch besser. Aber vielleicht bringe ich das Risiko mit nach Frankreich. Also man stellt sich Fragen, man zögert. Ich glaube, wichtig wäre es, dass man sich die Zeit nimmt, doch mit einigen Mitgliedern der Familie zu feiern und sich ein bisschen auszuruhen, denn ich glaube, dass die Pandemie psychische oder psychologische Konsequenzen hat für die Menschen. Man merkt es, das ist etwas bedrückend. Viele haben Angst, man hat viel mehr Menschen oder Mitarbeiter, die also zum Glück haben wir keinen Fall hier in der Botschaft. Ich hatte selber Covid, aber das ist jetzt vorbei und es waren nur milde Symptome. Aber man kennt immer mehr Menschen, entweder in der Familie oder in der Umgebung, die getroffen worden sind. Also ist es in diesen letzten Wochen, Monaten reeller geworden, sozusagen, ne? Gegenüber März, wo man es vielleicht mit einer gewissen Distanz beobachtet hat. Aber jetzt ist es wirklich da und man wird dadurch vielleicht vorsichtiger. Und deshalb wäre es schön, wenn zu Weihnachten alle eben einen Moment der Freude und des Feierns erleben könnten. Also ich werde versuchen, auch hier in Deutschland mit meinen engsten Verwandten zu feiern. Wir werden sehen, wie wir das organisieren und indem wir die Regeln natürlich einhalten.
Also da wünsche ich Ihnen eine schöne Adventszeit. Wir werden bestimmt auch noch telefonieren bis dahin.
Ja, danke schön. Ihnen auch.
Wünsche ich Ihnen da eine schöne Adventszeit. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr Covid endlich besiegen werden. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, dass wir enger zusammengewachsen sind durch die Krise und dass auch die baden-württembergisch-französische Partnerschaft gestärkt wurde. Ja. Und wenn wir uns dann wieder treffen dürfen, dann hoffe ich, dass wir das eine oder andere Fest feiern werden.
Sehr schön, sehr gerne. Ich freue mich schon darauf. Dankeschön.
Darauf freue ich mich auch.
Danke,
vielen
Herr
Dank,
Baumann,
dass Sie Zeit hatten für diesen Podcast.
Danke und Ihnen auch eine schöne Adventszeit.
Dankeschön. Dankeschön.
Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft, gute Nerven und vor allen Dingen Bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.